Hallo, ich bin Tanja Wawuschl, heute Abend aus unerfindlichen Gründen ohne Herald. Ihr kennt vielleicht mich, die Frau mit den giftgrünen Haaren. Wenn nicht, lernt ihr mich jetzt in diesem Talk kennen. Genau, ich hatte gestern schon den Talk über Autismus und heute juristisches Kuriositätenkabinett für Naturalparteien. Dieser Talk ist teilweise zusammengesetzt aus dem Talk Sind JuristInnen schuld, dass wir keine coolen Dinge haben können, den Habrock und ich auf der FAT 24 gehalten haben, zu dem es keine Tonaufzeichnung gibt, den wir nochmal zusammenhalten werden. So. Eine Content Warning, juristisches Kuriositätenkabinett, bei diesem Talk kommt Jura vor. Es geht auch um häusliche Gewalt und Kindesmisshandlung, ReichsbürgerInnen, die Farbe Rot und es könnte sehr, sehr viele Kopfschmerzen geben. Dieser Talk ist keine Rechtsberatung. Ich könnte keine relevante Rechtsberatung leisten, weil noch studiere ich Jura nur. Es soll euch auch nicht weiterbilden. Ich kann gar keine Bildung vermitteln und er ist mit Sicherheit auch nicht vollständig, sondern ist das, was ich mir jetzt für diesen Talk als ein bisschen Unterhaltung überlegt habe. Also es geht um Unterhaltung, ein bisschen Input, eine Meinungs- und Erfahrungsweitergabe und so ein bisschen Wissen habe ich auch mit zwischendrin versteckt, aber nur ein bisschen. So, fangen wir mal an mit vor dem Jurastudium. Nee, ich bin nicht verrückt. Das wurde getestet. Okay, stimmt bei mir jetzt bekanntlich nicht so ganz, aber das ist so die Situation vor dem Jurastudium. Dann geht's ins Jurastudium. Ich weiß nicht, ob ihr Elsbeth kennt, die Anwältin, aber es trifft dann zu. Man wird dadurch sehr crazy. Und ich darf das sagen, dass sie crazy ist, weil sie wird als ADHS-Anwältin dargestellt. Und ADHS habe ich auch. Also bezeichne ich mich selber auch als crazy. Und das bin ich auch. Aber warum wird man denn durch dieses Jurastudium verrückt? Fragt die Panzerkampfkatze. Naja, Gutachtenstil. Gutachtenstil ist der zwingende Stil zur Anfertigung juristischer Prüfungsaufgaben. JurastudentInnen müssen alles in diesem Gutachtenstil lösen. Das gibt auch noch nebenbei bemerkt, im Jurastudium wird auch nicht gendergerecht gesprochen. Aus dem Grund, wenn du KlägerIn oder so schreibst, irritiert das die KorrektorInnen und es kostet Zeichen. Deswegen wird immer gesagt, nein, mach das auf gar keinen Fall. Ich habe mal gesagt, ich möchte aber, nein, lass das. Es bringt dir Punktabzug. Zurück zum Gutachtenstil. Der ist eigentlich ganz simpel aufgebaut. Es gibt einen Obersatz, eine Definition, eine Subsumption und eine Konklusion. Theoretisch soll der hilfreich sein für StudentInnen, um keinen Prüfungsschritt zu vergessen. Also genauso wie beim schriftlich Dividieren zum Beispiel. Es klingt total einfach und sinnvoll. Naja, praktisch führt es zu unfassbaren Gehirnknoten. Theoretisch soll es KorrektorInnen helfen, Denkfehler nachvollziehen zu können und vielleicht, auch wenn ein anderes Ergebnis rauskommt, als die Musterlösung noch Punkte geben zu können. Praktisch machen die das schon gar nicht. Und außerdem ist Gutachtenstil überkompliziert und zu viel zu prüfen. Ich habe euch hier mal ein Beispiel von einem sehr guten Freund von mir, der Staatsanwalt ist, der das also beurteilen kann. Ich lese das vor, habe ich mir vorgenommen, trocken. Der Gutachtenstil könnte eine nervtötende Belastung sein, die jeder Praktiker bei erster sich bietender Gelegenheit in den Wind schießt. Das wäre unser erster Obersatz. Jetzt kommt der zweite Obersatz. Dazu müsste der Gutachtenstil zunächst eine nervtötende Belastung sein. Die Definition der nervtötenden Belastung. Nervtötende Belastung ist eine Belastung, welche nach dem geistigen Empfinden eines Menschen geeignet ist, konkrete Beeinträchtigungen vorübergehender oder dauerhafter Art auf das Nervenkostüm dieses Menschen zu bewirken. Die Subsumption. Das fortgesetzte Verwenden des Gutachtenstils führt nachweislich zum vermehrten Suizid zuvor arbeitsfähiger Gehirnzellen und steigert subjektiv das Gefühl, der deutschen Sprache nicht mehr vernünftig mächtig zu sein. Hierin ist eine Eignung, erhebliche Beeinträchtigungen des Nervenkostüms eines Menschen zu bewirken, zu sehen. Konklusion: Der Gutachtenstil ist daher eine nervtötende Belastung. Jetzt haben wir aber schon mit diesem ganzen Sermon nur diese nervtötende Belastung definiert. Wir müssen ja aber noch weitermachen mit: Diese müsste weiterhin von jedem Praktiker bei erster sich bietender Gelegenheit in den Wind geschossen werden. Zum Glück gibt es Bearbeitervermerke. Da steht, das ist der Fall. Sehr gut, können wir abkürzen. Im Ergebnis stellt daher der Gutachtenstil eine nervtötende Belastung dar, die von jedem Praktiker bei erster sich bietender Gelegenheit in den Wind geschossen wird. Wenn wir jetzt noch sehr viel mehr zu definieren haben, kann es sein, dass ein einfacher Satz aus 10 Seiten besteht. In dem Urteilsstil würde es lauten, weil der Gutachtenstil eine nervtötende Belastung ist, schießt denn jeder Praktiker bei erster sich bietender Gelegenheit in den Wind. Das ist ein bisschen kürzer und einfacher verständlich, würde ich mal behaupten. Wenn RichterInnen langweilig ist, weil sie nur Urteilsstil verwenden können, kann es dazu kommen, dass sie reimen. Ich lasse euch das einfach mal selber lesen. Ich kann es nämlich nicht lesen, ohne zu lachen. Ich glaube, es kann niemand lesen, ohne zu lachen, wenn ich so auf das Publikum höre. Es geht dabei übrigens tatsächlich darum, dass die Klägerin, die dort angestellt war, angeblich auf diesem Hocker masturbiert hat. Seid ihr soweit? Gut. Wenn RichterInnen anders langweilig ist, schreiben sie vielleicht Fußballreportagen, wie das Amtsgericht Köln 1993. Ein Verkehrsunfallprozess wird nach denselben Regeln gespielt wie ein Fußballspiel. Sein Ausgang hängt nicht von der zufälligen Anzahl der Zeugen ab, die eine Partei zu Unfallzwecken mit sich fahren lässt, sondern von der Anzahl der Frei- wie Eigentore, die die Unfallbeteiligten schießen. Ob ein Tor gefallen ist oder nicht, entscheidet der Schiedsrichter, der im Zweifel die maßgebende Flensburger Punktetabelle anzuwenden hat. Und ich liebe diesen Schlusssatz hier. Deshalb mögen die Parteien froh sein, dass der Unfall relativ glimpflich abgelaufen ist und dass in der Kreuzung nicht für beide Fahrtrichtungen Stoppzeichen aufgestellt waren. Dann müssten sie nämlich beide bei der gebotenen strengen Beobachtung der Rechtslage und des unbedingten Haltegebots heute nach über einem Jahr immer noch dort stehen und kämen nie mehr nach Hause. Dem Richter war offensichtlich langweilig. Jo, dann gab es auch noch einmal den Fall, als jemand geklagt hat, weil es im Hotel kein fest verbundenes Doppelbett gab, sondern zwei Einzelbetten aneinandergestellt. Und ich glaube, da fühlte sich das Gericht auch ein bisschen verarscht und kommt dann dazu zu sagen, Moment mal, dem Gericht sind mehrere allgemein bekannte und übliche Variationen der Ausführung des Beischlafs bekannt, die auf einem einzelnen Bett ausgeübt werden können und zwar durchaus zur Zufriedenheit aller Beteiligten. Wir merken uns, RichterInnen haben auch Sex offensichtlich. Apropos Bett, ein Sexunfall kann auch versichert sein. Das ist aber wieder so eine Einzelfallsache, aber auf jeden Fall. Naja, sie fiel halt aus dem Bett beim Sex und das Gericht stellte fest, naja, sie könnte sich ja auch verletzt haben, wenn sie anders auf das Bettgestell aufgeprallt wäre. Okay, machen wir jetzt wieder ein bisschen ernster hier und schauen wir uns mal an. Es gibt verschiedene Gerichtszweige, Gerichtsaufbau und Instanzen. Aus unerfindlichen Gründen ist gerade die Strafgerichtsbarkeit bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit, ansonsten ist es Zivilsachen. Da gibt es dann Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht und Bundesgerichtshof, Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Wo angefangen wird, ist unterschiedlich. Zum Beispiel in Mietsachen kann man das Oberlandesgericht überspringen, weil im Amtsgericht angefangen wird. Dann gibt es auch die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Das geht bis zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Es gibt Sozialgerichtsbarkeit, Arbeitsgerichtsbarkeit, genau, und die Finanzgerichtsbarkeit. Mit der hat man vielleicht zu tun, wenn der Steuerbescheid nicht so ganz okay war. Ja, klingt alles ziemlich kompliziert. Da finde ich dann auch die Aussage von Dr. Who interessant. Good men don't need rules. Today is not the day to find out why I have so many. Doch, ihr solltet wissen, was die Spielregeln vor Gericht sind, um da irgendwie bestehen zu können. Sorry. Weil die jeweiligen Gerichtszweige unterscheiden sich. Das ist die Frage, braucht man sofort einen Anwalt, kann man es vielleicht auch ohne Anwalt machen? Wie lange hat man Zeit, um was zu schreiben und so? Um das zu verstehen, braucht man eine Anwaltsperson. Ich mag ja Anwaltspersonen wie Harvey Specter aus der Serie Suits. Der sagt, what are your choices when someone puts a gun to your head? You take the gun, or you pull out a bigger one, or you call their bluff, or you do any one of 146 other things. Was für eine Anwaltsperson euch am besten liegt, ist relativ egal. Die Frage ist aber, wie findet man eine seriöse Anwaltsperson? Mein Traumatherapeut sagt dazu, Definitiv nicht auf Social Media. Seriöse JuristInnen haben nämlich keine Zeit für Social Media. Das gilt für RichterInnen, für StaatsanwältInnen, für Anwaltspersonen gleichermaßen. Ich glaube, ihr kennt den XKCD. Wer so viel Zeit hat, der ja, nimmt die Tätigkeit als JuristIn nicht so wirklich ernst. So. Kommen wir mal ganz ohne Zusammenhang auf skurrile Rechtsstreitigkeiten aus dem Arbeitsrecht. Da gab es Anfang des Jahres was, wo ich mir dachte, so, was? Da wurde jemand gekündigt, weil der Arbeitnehmer hat sich geweigert, eine rote Arbeitsschutzhose zu tragen. Der hat oft kniend gearbeitet mit Kappsägen und Akkubohrern. Und seine Arbeitgeberin hat eine rote Hose gestellt. Das ist eine rote Arbeitsschutzhose. Er wurde mehrfach abgemahnt, kam trotzdem immer wieder in der schwarzen, grauen Hose, wurde dann im Endeffekt gekündigt, weil nach zig Abmahnungen kommt irgendwann die Kündigung. So, erstmal hier theoretisch, es gibt das Weisungsrecht des Arbeitgebenden. Arbeitnehmende erfüllen ihre Hauptpflicht aus dem Arbeitsvertrag, der ist ja ganz oft relativ schwammig formuliert, indem sie die richtige Arbeit zur richtigen Zeit am richtigen Ort leisten. Jetzt kennt ihr, wenn ihr arbeitet, vielleicht euren Arbeitsvertrag, da steht dann zum Beispiel drin Anwendungsentwickler, aber nicht, was ihr konkret beruflich machen müsst. Also gibt es das Weisungsrecht des Arbeitgebenden und der Arbeitgebende konkretisiert Inhalt, Ort, Zeit, meint aber die zeitliche Lage, nicht die Dauer der Arbeitsleistung, was genau die Hauptpflichten sind. Und Arbeitgebende können auch arbeitsbegleitende Ordnungen im Betrieb machen, zum Beispiel ein komplettes Rauchverbot oder eben Kleidungsvorschriften. Da stehen noch andere Regelungen über diesem Weisungsrecht, Gesetzesbestimmungen, EU-Bestimmungen, da spare ich euch jetzt, dass wir komplett drauf eingehen. Wichtige ist nur, das Weisungsrecht ist so das Erste, was definiert, wie gearbeitet wird. Und jetzt weigert sich also dieser Arbeitnehmer, die rote Hose zu tragen. Die Arbeitgeberin sagte, aber es ist eine Signalfarbe, der kniet da teilweise in der Werkstatt. Die schützt ja ihn auch, dass wir ihn wirklich sehen. Dann, ich möchte eine Corporate Identity haben und ich möchte meine Mitarbeitenden von externen Beschäftigten abgrenzen können. Das sind rechtlich anerkannte Gründe für ein Weisungsrecht bei Kleidung, dass also Arbeitgeberin sagen kann, ich möchte eine bestimmte Kleidung haben. Was nicht geht, wo die Grenzen des Weisungsrechts überschritten sind, Persönlichkeitsrecht. Es geht nicht mehr, dass es heißt, Frauen müssen einen Rock tragen, Männer dürfen keinen Rock tragen. Oder ein Arbeitgeber müsste sehr genau begründen, warum es wichtig ist, welche Unterwäsche getragen wird. Ein Fall vor ein paar Jahren war, dass eine deutsche Airline tatsächlich sagen wollte, Piloten müssen am Flughafen eine Mütze tragen, PilotInnen dürfen eine Mütze tragen. Und dann wurde ein Pilot von einem Flug abgezogen, weil er am Flughafen keine Mütze trug. Dann stellte sich die Airline tatsächlich hin und meinte, es ist aber Tradition, dass Piloten eine Mütze tragen. Bei PilotInnen ist es ja keine Tradition. Ja, die gibt's auch noch nicht so lange. Und das andere Argument war noch besser. Damenfrisuren. Bei Damenfrisuren passt ja vielleicht eine Mütze nicht so gut drauf. Das müssen wir ja berücksichtigen. Da kann man auch die Frage vom Bundesarbeitsgericht, und was ist, wenn jemand Gel im Haar hat? Bundesarbeitsgericht hat festgestellt, das verstößt gegen den betriebsverfassungsrechtlichen Gleichheitsgrundsatz. Es kann zwar eine Ungleichbehandlung geben, wenn es gute Gründe gibt, aber solche fehlten hier. Und auch zudem, ja, wenn Männer tragen halt eine Mütze und Frauen nicht, fragte die Bundesarbeitsgerichtspräsidentin damals, okay, also wenn drei Flugzeugführer, darunter zwei Männer mit Mütze, auf einem Flughafen zusammenstehen, wen halten Sie denn dann für den Piloten? Das war eine Ungleichbehandlung, die so nicht funktioniert hat. Aber jetzt gehen wir nochmal zur Farbe Rot. Das ging bis ans Landesarbeitsgericht. Natürlich hat das Arbeitsgericht entschieden, welcher Grund liegt denn hier vor? Und das Landesarbeitsgericht meinte auch so, das ist eine Arbeitsverweigerung. Der Mitarbeiter wurde mehrfach gefragt, warum er diese rote Hose nicht tragen will. Er hat es nicht beantwortet. Naja, besonders skurril ist, der Arbeitnehmer trug diese rote Hose seit 2013. Völlig ohne Probleme. Und damit ihr mal eine zeitliche Einordnung habt, 2013 war das Jahr von Edward Snowden. Er trug diese Hose seit 2013. Oktober 2023 wurde in der Betriebsordnung festgehalten, dass diese rote Hose getragen werden muss, keine andere Farbe. Und seitdem hat er sich geweigert, die zu tragen. Er hat keine Begründung dafür angegeben. dachte ich mir also, hä? Wenn es jetzt irgendwie noch nachvollziehbar wäre, das Gericht meinte auch, jetzt erklären Sie doch mal, vielleicht, ja, nö. Noch was Skurriles aus dem Arbeitsrecht. Arbeitsrecht ist hier bewusst durchgestrichen. Ein Beamter hat 816 Mal verschlafen, durfte aber im Dienst bleiben. Der hat tatsächlich in einer Bundesanstalt gearbeitet, kam zwischen 2014 und 2018 an 816 Tagen zu spät. Überlegt euch das mal, 816 Tage, das sind 1614 Stunden. Bei einer 41-Stunden-Woche sind es knapp 9 Monate Fehlzeit. Der Dienstherr hat sogar relativ früh gehandelt, da hat ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat den Beamten auch aus dem Beamtenverhältnis entfernt. Und in letzter Instanz hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, das war jetzt kein so schweres Dienstvergehen, dass ihr den aus dem Dienst entfernen könntet. Ihr hättet erstmal andere Disziplinarmaßnahmen machen müssen. Er wurde dann einfach eine Stufe zurückgesetzt vom Oberregierungsrat auf den Regierungsrat. Kleiner Tipp, wenn es im Arbeitsrecht wäre, wenn es euch beträfe, das wird nicht so schnell funktionieren. Da werdet ihr sehr viel schneller gekündigt. Aber für Beamte gilt Verwaltungsrecht und das ist dann eben ein bisschen anders und dann kann man auch so oft verschlafen. So, Beweismittel wollte ich euch noch zeigen. Beweismittel vor Gericht. Klingt ganz kompliziert. Augenschein, Zeuginnenvernehmung, Sachverständige, Urkundenbeweis und Parteivernehmung. Vieles davon habt ihr vermutlich schon mal gehört. Erst müssen wir noch gucken, was sind denn strenge und freie Beweise? Im Zivilrecht ist es grundsätzlich so, dass der Richter an diese 5 Beweismittel gebunden ist und vor allem einen Antrag der Parteien braucht. Ausnahmen davon sind Familiengericht und Arbeitsgericht. Da ist es ein bisschen freier, nämlich eher so in Richtung öffentliches Recht und Strafrecht mit dem Freibeweis. Da braucht es keinen Beweisantritt, weil es passiert von Amts wegen. Und es gibt mehr Beweismittel. Also eine Staatsanwaltschaft könnte sich zur Ermittlung auch einfach mal in ein Einkaufszentrum stellen und die Leute befragen. Und dann gibt es noch offenkundige Tatsachen, zum Beispiel die Vorwahl von Heilbronn, die ich mir aufgeschrieben habe und nicht mehr weiß. So, was ist denn dieser Augenschein? Augenschein sind alle sinnlichen Wahrnehmungen, also Hören, Sehen, Tasten, Fühlen, Schmecken und Riechen, die RichterInnen selbst machen können. Ein Beispiel wäre diesen Talk begutachten, die Slides als PDF oder als Video. Naja, Problem ist, wenn man bei Gerichten fragt, wie kann ich ein Video einreichen, wissen die es meistens selber nicht. Auch dieses neue elektronische Postfach erlaubt das nicht wirklich. Super. Ein ganz konkretes Beispiel. Wenn behauptet würde, dass ich bei Gefragt gejagt teilgenommen habe im Sommer und dort auf eine total einfache Frage, wo ein Schneemann gefragt war, Weihnachtsmann geantwortet habe und ich würde das bestreiten, mal davon gesehen, dass es gelogen wäre, müsste das Gericht Gefragt gejagt gucken. Ja, ich war bei Gefragt gejagt und ja, das ist mir tatsächlich passiert und ja, es war mir furchtbar peinlich. Für die FSTK habe ich geplant, dafür einen Talk zu halten, da passt das sehr gut im Kino. Ein ganz kurioser Fall von Augenschein war, ein Mädchen ist kurz nach der Auflösung des Grabs ihres Opas durch das Geisterhaus in einem Freizeitpark gelaufen. So, das ist der Grabstein vom Opa. Die hat tatsächlich den Grabstein vom Opa mit der Inschrift vom Opa gesehen. So, was? Und es wurde dann halt bei der Staatsanwaltschaft gemeldet, weil, es wurde dann ermittelt und der Steinmetz, bei dem das gekauft wurde, da kommen Grabsteine, kommen nach der Auflösung zum Steinmetz, sagte, ja, ich habe das denen verkauft, aber ich habe gesagt, ihr müsst die Inschriften entfernen. Das haben sie scheinbar nicht gemacht. Das wurde dann bestraft als Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener und es war auch völlig egal, dass der Freizeitparkinhaber meinte, ja, aber ich habe es den Mitarbeitenden gesagt, weil er muss es kontrollieren. So. Das nächste ist Beweis durch Zeuginnen. Gegenstand dieses Beweises ist, was die Zeuginnen selbst wahrgenommen haben und auch so aussagen. Zeuginnen müssen wahrheitsgemäß und vollständig aussagen. Gerichte können einen Eid verlangen, wird aber selten gemacht. Das Gericht muss die Qualität und Glaubwürdigkeit von Zeuginnen frei beurteilen. Ein Problem können da Verwandtschaftsverhältnisse sein, wo das Gericht dann schnell sagt, nee, aufgrund des Verwandtschaftsverhältnisses. Da ist es aber so, es muss genauer hingucken, ob es tatsächlich beeinflusst hat. Etwas, wo ihr Zeuginnen euch nehmen solltet, ist, wenn es um eine Reisepreisminderung geht. Also wenn in einem Hotel irgendwas nicht stimmt. Weil das Gericht kann nicht selber hinfahren, um Augenschein zu nehmen, wenn ihr in irgendeinem Ferienort oder so seid. Und Er braucht also Beweise, dass das Hotel nicht fertiggestellt war oder dass es Baulärm gab, zu welchen Zeiten und so. Dann ist es gut, mit Mitreisenden zu sprechen und zu sagen, kann ich dich als Zeugin benennen? Die werden das gleiche Interesse haben. Aus dem Thema Reisen war auch einmal eine kuriose Entscheidung. Die Frage, was ist denn ein Doppelbett? Da wurde ein Zimmer wird für 8 Personen eine Reise gebucht mit Doppelbetten. Ja, und die Frage war, wie viele Zimmer sind denn gebucht? Weil, ja, das waren doch 2 Doppelbetten pro Zimmer. Also konnten doch 4 Personen in einem Zimmer untergebracht werden. Also waren doch nur 2 Doppelzimmer gebucht. Es war dann so, dass erwachsene Kinder mit ihren Eltern zusammenliegen mussten. Und die waren natürlich nicht sehr erquickt. Das ist, soweit ich weiß, noch nicht rechtskräftig, weil es in die Berufung ging. Aber das Amtsgericht München meinte, nee, es hat doch gepasst. Es waren doch 2 Zimmer mit 2 Doppelbetten. Ja. Zum Thema Zeuginnen habe ich noch den Einschub. Traut euch, Zivilcourage zu zeigen. Das war mein Talk auf der GPN. Ich weiß nicht, ob den schon jemand gesehen hat. Aber das Thema ist mir wichtig. Deshalb, Zeugin sein bedeutet eine Situation erkennen, dann auch genau beobachten und Details wahrnehmen. Dann, gerade wenn es eine Straftat auf der Straße ist, Polizei rufen oder Behörden einschalten. Andere ZeugInnen auch mobilisieren, wenn es auf der Straße ist. Dass sich irgendwer auch ums Opfer kümmert und sich dann auch stellen für eine Zeugenaussage. Also Polizei sagen, ich möchte aussagen. Ein wichtiges Thema dabei ist häusliche Gewalt. Die kann körperlich und psychisch sein. Könnt bitte irgendwer die Tür zumachen? Dankeschön. Häusliche Gewalt ist sehr oft unsichtbar, weil Opfer aus Angst vor Partnerinnen und deren, dessen Gewalt und Drohungen schweigen, Angst haben um sich selbst und die Kinder. Als außenstehende Person ist es schwer einzuschätzen, wie ernst ein Streit ist oder ob es eben mehr ist als ein Streit. Deshalb ist es wichtig, hinzuschauen, zu überlegen, ist es vielleicht gerade was, wo man vielleicht wirklich mal Polizei oder Ämter einschalten sollte. Eine immer falsche Meinung ist, das kann nicht so schlimm sein, sonst würde die betroffene Person doch nicht bei der Person, die ich als Täterin vermute, bleiben. Weil Gewalt im sozialen Raum, Nahraum ist nie Privatsache. Schaut da bitte genau hin. Und auch bei Gewalt in der Erziehung, die hat sehr, sehr viele Facetten. Körperliche Bestrafung, Freiheitsentziehung, also ein Kind ins Zimmer einsperren und die Tür zuhalten, seelische Verletzung, Ängste vorsätzlich schüren, das Kind beleidigen, dauerhafte Kontrolle der Kinder, also wirklich mit Spyware, Stalkerware auf dem Smartphone. Wenn Kinder Nein sagen, meinen auch Kinder Nein, auch zu den Eltern, dann wollen sie gerade nicht in den Arm genommen werden. Und Vernachlässigung ist natürlich auch das Kind den ganzen Tag vor den Fernseher setzen. Gewalt in der Erziehung ist wie häusliche Gewalt niemals akzeptabel. Sie ist aber leider auch unsichtbar, bis der Fall in der Presse steht und ihr euch als NachbarInnen vielleicht fragt, hätte ich handeln sollen? Dann ist es vielleicht schon zu spät. Gewalt gegen Kinder und häusliche Gewalt ist ein Grund einzuschreiten. Eine Faustformel ist, lieber einmal zu viel hinschauen und Zivilcourage zeigen, als später in den Nachrichten hören und lesen, dass niemand was getan hat. Dazu auch nochmal als Erinnerung die wichtigsten Notrufnummern in Deutschland. Die Polizei ist 110, Feuerwehr, Rettungsdienst 112, Telefonseelsorge und ärztlicher Bereitschaftsdienst sollte man auch kennen. Deswegen lasse ich es mal kurz stehen. So, wenn ihr als Zeugin mit der Polizei telefoniert, solltet ihr die eigenen Personalien angeben. Ihr könnt es in der Regel auch anonym machen, aber der Polizei bringt es für die Ermittlungen und es bringt auch fürs Verfahren gegen TäterInnen mehr, wenn ihr die Personalien angebt. Dann, die Polizei muss wissen, wo genau befindet ihr euch gerade, eine genaue Ortsbeschreibung. Die Polizei muss auch möglichst präzise wissen, präzise aber kurz, was gerade passiert, vor allem auch Anzahl der Beteiligten und gegebenenfalls Anzahl der Verletzten. Wenn ihr die Polizei ruft, seid ihr nie die Person, die auflegt. Die Polizei sagt euch, ob ihr auflegen könnt. Weil es gibt Rückfragen, vielleicht gibt es Verhaltenstipps, vielleicht müsst ihr irgendwie erste Hilfe leisten. Deswegen, bei Kindesmisshandlung und häuslicher Gewalt ist es wichtig, Informationen ans Jugendamt kann man auch machen. Anonyme Informationen ans Jugendamt schreiben oder auch ans Familiengericht. Das Familiengericht leitet zwar ans Jugendamt weiter, aber wenn es über das Familiengericht kommt, hat es mehr Wirkung. Und dann achtet ihr bitte drauf, dass ihr es schriftlich macht, nachweislich zugestellt wird und nach ein paar Tagen telefonische Rückfrage, ob das Schreiben angekommen ist, damit keine Untätigkeit eintritt. Und wie gesagt, idealerweise stellt ihr euch als Zeuge, Zeugin zur Verfügung. Das war mir aus Gründen, die vielleicht einige mitbekommen haben, nochmal sehr wichtig. zu sagen. So. Machen wir mit einfachem Jura weiter. Sachverständige Gutachten. Sachverständige sind die GutachterInnen. Sie erstellen unparteiisch ihr Gutachten über allgemeine wissenschaftliche Erkenntnisse, für die sie jeweils für ihr Fachgebiet gebotene Werkzeuge und Methoden haben. Also zum Beispiel ein Brandschutzsachverständiger hat bestimmte Messinstrumente, PsychologInnen haben die standardisierten Tests. Sachverständige sind immer unparteiisch. Das heißt, sie werden nicht von einer der Parteien bezahlt, sondern sie kommen vom Gericht und es entscheidet später, wer es bezahlt. Und private Gutachterinnen, die von einer Partei bezahlt werden, sind Zeuginnen, keine Sachverständigen. Jetzt ist es so, wenn RichterInnen denken, ich habe die erforderliche Sachkunde, um was zu beurteilen, von ich Ahnung habe, keine Ahnung, der DSL-Anschluss lief auf so und so, wenn es nicht so einfach zu ermitteln ist. Nein, meistens werden die keine Ahnung davon haben. Wenn sie davon absehen wollen, ein Gutachten zu machen, dann müssen sie erstmal die Partei darauf hinweisen, ihr braucht aber schon einen Beweisbeschluss, ihr müsst einen Beweis beantragen. Und ob RichterInnen hinreichendes, tatsächliches Fachwissen haben, entscheiden sie nicht selbst und entscheidet auch nicht die Gegenseite, sondern es wird objektiv entschieden, meistens von der nächsten Instanz. Richter können dann selber sagen, dass sie fachkundig sind. Da gab es Anfang des Jahres auch einen schönen Fall. Das LG Hannover so, hey, wir hatten eine Richterin, die hat gesagt, ich kann beurteilen, ob ein Reitplatz ordentlich gebaut wurde und der Bauende ein Recht drauf hat, dass ihm die Kosten erstattet werden. Weil ich reite nämlich seit 41 Jahren, ich habe Prüfungen gemacht und ich habe über verschiedene Abzeichen. Ja, das hat das LG Hannover dann auch mit einem Bild von dieser Richterin gefeiert. Wirklich, die haben eine Pressemitteilung. Weil unsere Richterin so lange reitet und so viel Erfahrung hat, konnte sie das beurteilen. Diese Richterin hat dabei gegen den Gutachter entschieden und zwar komplett anders zu diesem Gutachter. Das Oberlandesgericht Celle als nächste Instanz meinte dann so, Moment, was? Die Sachkunde für den Reitplatzbau ist doch nicht irgendwie dargelegt oder ersichtlich. Ja, ist ja schön, dass sie seit 41 Jahren reitet. Deswegen hat sie aber nicht den Sachverstand, um den Bau eines Reitplatzes zu beurteilen. Wenn die Richterin von den Ergebnissen eines Sachverständigengutachters abweichen möchte, muss sie das begründen und muss ihre Begründung erkennen lassen, dass sie Sachkunde hat. Bei dem BGH-Urteil aus 2024 war es so, dass das Gericht meinte, abweichend von der Psychiaterin des Betroffenen und der Hausärztin des Betroffenen, sage ich, der Betroffene hat doch gar nichts. Da hat der BGH auch gesagt, Sie entscheiden gegen die Psychiaterin und die Hausärztin. Mit welcher Begründung? Dass Sie selber denken, Psychologe zu sein? Nee. Okay, nächstes Beweis ist Urkunden. Eine Urkunde ist die Verkörperung einer Gedankenäußerung in Schriftzeichen. Elektronische Dokumente sind für die ZPO nicht verschriftlicht. Sie sind daher Augenscheinsobjekte. Also selbst wenn bei elektronischen Dokumenten Unterschriften drunter stehen würde, wären das nur Augenscheinsobjekte. Klar, Fotos, Kopien, Videos und Zeichnungen auch. NASA ist kein Papier, also auch keine Urkunde. Witzigerweise, öffentliche Dokumente können gescannt eingereicht werden und behalten ihre Beweiskraft. Wo wir es gerade von Papier haben, kommen wir mal zu Katzen vor Gericht. Es gab tatsächlich 1999 einen Fall am Amtsgericht Regensburg. Da hat der Kläger gesagt, ich bin nachts aufgeschreckt, weil es Fax geklingelt hat. Die Beklagte muss mir jetzt deswegen Schadenersatz zahlen, weil ich bin aus dem Schlaf ausgeschreckt, ich bin zum Telefon geeilt. Dadurch ist meine Katze vor Schreck vom Kratzbaum gesprungen und hat sich verletzt. Ich hatte Kosten für die Katze und die hat die Beklagte zu erstatten. Es gibt Kausalität. Man sagt, jede Handlung ist kausal, die nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Art entfiele. Es ist zum Beispiel auch, dass die Kausalität ist sehr, sehr schrankenlos. Das heißt, die Eltern eines Massenmörders sind kausal verantwortlich, dass der später gemordet hat, weil wenn die das Kind nicht gezeugt hätten, wäre es nicht zum Massenmörder geworden. Nur man muss das irgendwie einschränken, diese Kausalität, weil ansonsten wäre das schlecht. Und wenn ich jetzt da sage, als Kläger, ja, die ist ja schuld, dass meine Katze vom Kratzbaum gefallen ist, da muss ich das erstmal ein bisschen besser beweisen, dass es da wirklich einen Kausalzusammenhang gab, dass ich nicht aus einem anderen Grund vielleicht aufgeschreckt bin, dass die Katze wirklich deswegen runtergefallen ist. Außerdem hätte die Beklagte zumindest bewusst irgendwie wissen müssen, dass sie die Katze erschrecken würde, die Katze vom Kratzbaum schrammt und sich verletzt. Aber da war es eben so, ja, die Katze hat sich verletzt. Es ist unklar, ob es deswegen war. Es ist ein unglücklicher Geschehensablauf, eine unglückliche Verknüpfung von mehreren Umständen. Damit musste die Beklagte nicht rechnen. Deswegen gab es keinen Schadensersatz, aber ich finde es einen lustigen Versuch. Etwas trauriger ist der Hund vor Gericht, der Mops Edda. Der wurde 2018 durch die Stadt Aalen, Aalen mit H, gepfändet. Und der Vollziehungsbeamte sagte, dieser Hund ist kerngesund. Der Hund war nicht kerngesund. Der Hund hat ewig viele Erkrankungen, die die neue Halterin, wo ich gut finde, dass sie den Hund immer noch hat, mehrere tausend Euro bisher gekostet haben. Also hat sie erst einmal den Vollziehungsbeamten wegen Betrug angezeigt, weil er hat ja behauptet, der Hund sei kerngesund. Hat dann ein Gutachten anstellen lassen und meinte dann, nee, der Gutachter ist befangen. Und natürlich gab es auch, und das ist wichtig, einen Shitstorm gegen die Stadt Aalen, weil der Hund überhaupt gepfändet wurde. Eigentlich sind Hunde unpfändbar. Bei Rassetieren kann man einen Unterschied machen, aber in dem Fall war es eben sehr schwierig. Das ging mittlerweile dann so aus, dass die neue Käuferin auch keinen Schadenersatz bekommen hat, weil sie nicht beweisen konnte, dass der Hund bei ihrem Kauf dieses Hundes schon krank war. Wieder was Lustiges zu Hunden vor Gericht, die terroristische Dackelvereinigung. Da war es so, dass eine Person hat einen Hund getreten, der Hund hat gebissen, klar. Es gab dann ziemlich also so ein Gekabbel zwischen dem Menschen und dem Hund. Dann kamen noch die Tochter und die Nichte von diesem Hund, also es war aber eine Züchterin, diesem Hund zu Hilfe. Und dann gab es einen ewig langen Streit, ob dem gebissenen Menschen Schadenersatz zusteht. Und das Gericht in seiner Entscheidung, es kann offen bleiben, ob drei Rauhaardackel möglicherweise als Mittäter einer terroristischen Vereinigung gemäß ihrem vorgefassten Beißentschluss gemeinschaftlich handeln. Beim Beißen mehrerer Rauhaardackel scheidet eine terroristische Dackelvereinigung jedenfalls aus, weil durch das Beißen keine der genannten Katalogstraftaten verwirklicht ist. Terroristische Vereinigung ist definitiv nicht lustig. Ich glaube, das wisst ihr alle, es geht da um Mord, Totschlag und sowas. Aber in dem Fall war es wirklich so, Katalogstraftaten sind nicht erfüllt, weil Hunde beißen. Und dann wurde auch noch geprüft, ja, was gibt es denn eine Dackelnothilfe? Notwehr kennt ihr vermutlich, das ist, wenn ihr selber angegriffen werdet, Nothilfe, wenn jemand anderes angegriffen wird und ihr eilt ihm zu Hilfe. Das hat das Gericht sich wirklich relativ ausführlich angeguckt, aber man hat gesehen, dass das Gericht genervt ist. Hauptbruck und ich selber haben ja auch so einen Fall mit einem Tier vor Gericht. NASA, wenn noch Zeit ist, nachher gehe ich da noch drauf ein. Erstmal aber, Tiere sind keine Sache vor Gericht. Seit den 90ern heißt es in § 90a BGB, Tiere sind keine Sache. Sie werden auch besonders geschützt. Es gibt das Tierschutzgesetz. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leid oder Schäden zufügen. Und wer ein Tier hält, muss dafür sorgen, dass es so ernährt, gepflegt und untergebracht wird, wie es den Bedürfnissen seiner Art entspricht. Tiere sind auch in der Zwangsvollstreckung, vor allem Haustiere, besonders geschützt. Also zum Beispiel unpfändbar. So, muss mal kurz was trinken. Jetzt kommen wir zur Frage, was passiert eigentlich mit Hund und Katze im Scheidungsfall? Stellen wir uns mal vor, Habrik und ich würden uns trennen und würden uns scheiden lassen wollen. Auf Tiere werden grundsätzlich die für Sachen geltenden Vorschriften angewendet, soweit nicht irgendwas anderes bestimmt ist. Das heißt, grundsätzlich sind Haustiere bei einer Scheidung so zu behandeln wie Couch, Computer und Küche. Da ist dann erstmal, wenn es einer der beiden ein Eigentümer ist und der andere nicht, ganz, ganz klar, es ist völlig egal, zu welchem Menschen dieses Tier mehr Bezug hat, das Eigentum entscheidet. Das Gute ist, dass alles, was während der Ehe angeschafft wurde, gilt grundsätzlich erstmal als gemeinsames Eigentum. Wenn es so ist, entscheidet das Tier wohl. Wer ist die Bezugsperson? Wo ist die gewohnte Umgebung? Was ist das geeignete neue Wohnumfeld? Jetzt dachte ich mir, wir fragen mal die Terrorkatzen. also Habrock sind meine Katzen. Was sagt ihr denn dazu? Zu wem würdet ihr denn gehen wollen, wenn wir uns scheiden lassen? Naja, mein Hashtag nach 20 Jahren ist irgendwie irrelevant, weil die Terrorkatzen haben gesagt, ihr trennt euch gefälligst nicht. Jo. Es gibt auch noch die Parteivernehmung. Das heißt, die Partei, die was beweisen muss, sagt, hört doch bitte mal die andere Partei an. Da kann man auf ein gewisses Problem kommen. Ja, die Folie ist absichtlich nicht gut lesbar, wenn man auf Reichsbürgerinnen trifft. Am AG Mönchengladbach war im September 23 tatsächlich ein Reichsbürger im Strafrecht angeklagt und sagte, der Angeklagte ist anwesend, der ist diese Urkunde. Ich bin nicht der Angeklagte, der Angeklagte ist diese Urkunde. Die Person ist die Geburtsurkunde. Wer für diese Partei spricht, entscheidet der Staat. Ich bin heute hier als Angehöriger der Allgemeinheit, um den Angeklagten zu vertreten. Die Person gehört mir nicht, sie gehört dem Staat. Nein, nicht drüber nachdenken, was er eigentlich damit sagen wollte. Ich glaube, ich habe viel zu lange nachgedacht und habe es nicht verstanden. Jedenfalls wurde dieser Reichsbürger, der sich weigerte, als Angeklagter aufzutreten, behandelt, als sei er nicht erschienen, sprich, es wurde teuer. Reichsbürger. Wichtig noch, Urteile sind immer Einzelfallentscheidungen im Strafrecht, im Zivilrecht. Urteile sind Einzelfallentscheidungen. Gerade im Zivilrecht ist es so, es gilt die formelle Wahrheit. Die Parteien haben die Herrschaft über den Zivilprozess, sie leiten ein Gerichtsverfahren ein, bestimmen den Streitgegenstand und beenden das Gerichtsverfahren. Und sie müssen erklären, warum sie den geltend gemachten Anspruch haben, beziehungsweise die Gegenseite, warum sie es nicht haben und beweisen. Da seht ihr schon, das kann immer unterschiedlich sein, was die Parteien vortragen, worum es eigentlich ganz genau geht. Und deswegen gibt es auch im ZPU die Verhandlungsmaxime. Es wird nur berücksichtigt, was die Parteien vortragen. Allein dadurch kann es schon einen Riesenunterschied geben. Im öffentlichen Recht ist es ja die Ermittlung von Amtswegen. Das ist ein bisschen anders, aber es ist trotzdem immer eine Einzelfallentscheidung. So, jetzt gibt es die Wahrheitspflicht. Es wäre super, wenn sich immer alle dran halten würden. Passiert aber selten. Nur wenn es rauskommt, ist es ungünstig. Warum sind jetzt Urteile Einzelfallentscheidungen? Es kann ankommen auf den Parteivortrag, auf das ganz exakte Geschehen und auf individuelle Umstände. Das heißt, ich muss euch enttäuschen, Luxuswagen als Ersatzautos bei Verkehrsunfällen sind auch ein Einzelfall. Es darf zwar grundsätzlich im Schadensfall ein typengleiches Luxusfahrzeug als Ersatz angemietet werden. Das heißt, grundsätzlich kann es sein, dass jemand ein Ferrari California T einen Unfall hatte, jemand anderes ist schuld und es steht ihm tatsächlich für diese Zeit ein Rolls-Royce Ghost zu. Weil es, das eine Gleichwertigkeit steht zu. Und das Kammergericht Berlin hat dann auch mal entschieden, ja nee, der durfte diesen Rolls-Royce Ghost haben als Ersatzwagen, weil er ja ein Ferrari fuhr. Das OLG Celle war anderer Ansicht und meinte, ja, ein bisschen wirtschaftliches Denken kann jetzt schon so erwartet werden. Und ob es jetzt wirklich nötig ist, für eine Woche mit einem Ersatzfahrzeug so ein teures Auto zu haben, müsste schon genau begründet werden. Zwar grundsätzlich ja, aber nee, also irgendwo sind dann mal Grenzen. Einzelfallentscheidungen sind es in der Regel nicht mehr so ganz, wenn der Bundesgerichtshof, das Bundesverwaltungsgericht, Bundesfinanzgericht, Bundesarbeitsgericht oder Bundessozialgericht sagen, wir machen eine Leitentscheidung. Dann sollten sich die unteren Gerichte dran halten, machen es trotzdem oft nicht. Aber Leitentscheidungen hat auch das Bundesverfassungsgericht. Ich muss immer unterscheiden, es kann ein Leitsatz sein, wo es heißt, haltet euch dran, untere Gerichte, es kann aber auch immer nur noch eine Einzelfallentscheidung sein. Das Problem ist, dass sich die unteren Gerichte oft nicht dran halten. Deswegen sagt man vor Gericht und auch vor See, ist man in Gottes oder des Schicksals Hand. Das Linke ist tatsächlich ein Gericht. Das ist das Sozialgericht Mannheim. Das ist da drin. So, deshalb, wenn der Weg beschwerlich und lang ist durch Instanzen, ist es trotzdem immer sinnvoll, mit einer guten Anwaltsperson durch Instanzen zu kämpfen und sich zu wehren. So, und ich bin tatsächlich schon durch und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit erstmal. Habt ihr Fragen? Ja.
Du hattest erzählt über das offenkundige Tatsachen.
Ja.
Muss das Gericht einen dann darauf hinweisen, wenn es das nicht für offenkundig hält? Wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand sagt, das war doch verschlüsselt mit Wort 13. Und man versucht das dem Gericht zu erklären und müssen die dann sagen, ich habe nicht verstanden, wo man über Sachverständigen.
Die Frage ist, ob das Gericht sagen muss, ich habe nicht verstanden, was eine offenkundige Tatsache ist, hol mal lieber einen Sachverständigen. Naja, theoretisch ja, praktisch kann es sein, dass das dann ein Streitthema vor der nächsten Instanz ist. Moment, mein Mikrofon, Herald, kommt.
Wie ist denn das im deutschen Recht geregelt? Also man kennt das ja aus Hollywood und Co. mit Präzedenzfällen und sonst was. Ich habe da was ganz tief ausgegraben. Du hast ja die Leitsätze, die Leiturteile erwähnt. Ja. Gibt es dafür eine klare Regelung, wann so ein Leiturteil geschehen muss, oder ist das eher so ein bisschen random?
Das ist eher so ein bisschen random. Was aber nie funktionieren wird, ist, dass man sagt, ja, das Amtsgericht Wanne-Eickel hat doch genauso entschieden. Das ist weiter nur ein Amtsgericht in einem Einzelfall. Aber sonst so eine Logik gibt es nicht. Wobei der BGH hat jetzt erst diese Woche, glaube ich, das Recht erhalten, Leitentscheidungen zu treffen, an die sich auch die unteren Gerichte halten müssen, hat auch gleich was übernommen. Ich weiß noch nicht mehr, was es war.
Also abgesehen von der Social-Media-Aktivität, woran erkennt man denn, ob ein Anwalt was taugt, bevor man dann vor Gericht mit ihm war und festgestellt hat, dass es nicht der Fall ist?
Wenn ihr eine Rechtsschutzversicherung habt, empfehlen die euch erstmal jemanden oder tatsächlich die Recherche nach einem Anwalt, der dieses Fachgebiet hat. Wenn ich jetzt sehe, es ist was aus dem Mietrecht, dann recherchiere ich nach diesem Anwalt und dann gibt es ein Erstgespräch mit dieser Anwaltsperson, wo man dann auch merkt, ob es passt oder nicht. Und diese Anwaltsperson sollte euch eigentlich auch ehrlich sagen, ich traue mir den Fall zu oder nicht.
Eine Rückfrage. Ich meine, ich gehe davon aus, dass meine Rechtsschutzversicherung mir einen Anwalt empfehlen wird, mit dem sie einen guten Vertrag hat. Und ich gehe davon aus, dass wenn das Erstgespräch sich gut anfühlt, dass es dann persönlich sehr gut passt. Aber ich möchte ja eigentlich einen Anwalt, ist mir ja egal, ob ich den mag oder nicht. Das ist ja wichtig, dass der vor Gericht irgendwie den Richter überzeugt.
Ja, was ich meine war, dass du ein gutes Gefühl dabei hast, dass er deine Sache so vertreten wird, dass er es so verstanden hat, wie du es möchtest. So. Und die Rechtsschutzversicherung hat ja ein Interesse dran, dass du gewinnst. Dass sie nicht zahlen muss. Deswegen wird sie nicht einfach einen Anwalt empfehlen, der für sie günstig ist, sondern eine Anwaltsperson, die passt.
Ich hatte noch eine Frage zum Eid, den hast du ja vorhin erwähnt. Als Zeuge darf man ja vor Gericht sowieso nicht lügen und unter Eid auch nicht. Wenn ich es jetzt richtig verstehe, der Eid erhöht ja einfach nur die Strafe, wenn man lügt, richtig?
Ja.
Okay.
Wenn einfach mehr Druck da ist, macht man es dann.
Oh, gibt es noch Fragen? Da hinten.
Da wir eh gerade bei der Nichtrechtsberatung sind und der Nicht-Anwaltsaussuche, woran erkennt man, dass man als Zeuge gerade einen haben sollte?
Da bin ich tatsächlich überfragt.
Weil, also so als ITler stelle ich mir vor, dass Zeuge sein schwierig ist, weil es ja jetzt aus bekannten Fällen aus dem CCC-Umfeld schon passiert ist, dass Leute als Zeugen hinzugezogen wurden, weil sie die eigentlich anklagen wollten, aber noch nichts hatten und gerne die dazu zwingen.
Da bin ich tatsächlich überfragt. Okay. Ich weiß, dass ich jetzt demnächst als Zeugin in dieser Sache häusliche Gewalt, Kindesmisshandlung aussagen darf. Da bin ich auch noch mal überlegen, ob ich eine Anwaltsperson dazu ziehe. Also als wir es bei der Polizei gemacht haben, hatten wir es ohne Anwaltsperson, aber jetzt muss ich es tatsächlich vor Gericht machen, vor dem Familiengericht. Wir wissen alle nicht so ganz, warum. Also da bin ich noch am überlegen, ob ich unsere Anwaltsperson dazu ziehe oder nicht. Aber wann es nötig ist, kann ich tatsächlich nicht wirklich beurteilen. Sorry. Ich glaube, das war's mit Fragen. Okay. Dann nochmal danke für eure Aufmerksamkeit.